dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich am heutigen 4. Juni. Es ist inzwischen 21.20 Uhr und wir befinden uns im zweiten Teil der Landesvorstandssitzung Bayern, die da den Arbeitstitel Themen und Berichte hat. Wir hatten uns vorgestern an der Arbeitssitzung mal so 1,5 Gedanken gemacht, wie wir was entsprechend ein bisschen anders machen können. Gerade jetzt in den letzten Sitzungen war es tatsächlich so, dass wir teilweise fast schon unter uns waren. Von daher dann eben auch gesagt haben, den Themen- und Berichteteil können wir uns auch sparen, weil mit uns selbst diskutieren wir häufig genug, dann brauchen wir das nicht auch nochmal öffentlich mit Stream machen. Deswegen hatten wir überlegt, zum einen, dass wir hingehen und sozusagen schon in der heutigen Sitzung gemeinsam mit euch ein Thema für die nächste Sitzung entsprechend uns überlegen. Können gerne auch ein oder zwei sein, falls das eine Thema dann auf einmal quasi schon nicht mehr aktuell ist in 14 Tagen. Bisher haben wir uns jetzt ja immer erst am Dienstag in der Arbeitssitzung überlegt und dann in 2 Tagen das natürlich dann so zu bewerben, sag ich mal, dass tatsächlich auch einige Leute kommen, die es interessiert, war immer ein bisschen schwierig. Deswegen eben der 14-Tage-Vorlauf. Wir wollen dann auch mal gucken, dass wir mal wieder an Mitglieder Newsletter rausschicken, wo wir dann eben auch hier eben die Sitzung insgesamt, aber eben auch den Thementeil in der zweiten Sitzung bewerben wollen. In der Hoffnung, dass wir eben alle gemeinsam wieder so ein bisschen aus dieser Corona, so ein bisschen Tiefschlaf, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da wieder rauskommen und so ein bisschen schauen, dass wir durchstarten. Denn wie gesagt, in irgendwie 400 Tagen ist die Bundestagswahl. Und jetzt sollten wir gucken, dass wir uns langsam warm laufen. Für heute haben wir uns dann das Thema gesetzt, wie können wir trotz bzw. nach Corona als Piraten in Bayern wieder durchstarten. Wir kriegen aktuell mit, dass die Auflagen gelockert werden. Die Frage ist natürlich immer, geht das zu langsam, geht das zu schnell? Die Frage ist natürlich auch, halten sich die Leute noch ausreichend dran? Und letzten Endes auch, weder weniger kommt die zweite Welle, sondern eher, wann kommt sie? Wann ist also zu befürchten, dass die Auflagen wieder verschärft werden? Trotz allem sollte man eben immer wieder auch gucken, können wir in der aktuellen Situation schon wieder mehr machen, als nur Stammtische abzusagen. Ich glaube, die einzigen, die es tatsächlich in der Corona-Zeit ihre Stammtische auf online verlegt haben, sind die Kollegen, die heute auch fleißig hier sind, aus Nürnberg. Ansonsten ist mir eigentlich nichts bekannt, dass da irgendwelche Geschichten online stattfinden. Ich kriege leider nur immer wieder entsprechende Absagen mit. Das ist natürlich noch frustrierender, wenn man sich dann nicht mal nur im Mumble trifft, sondern so gar nicht trifft. Da müssen wir halt gucken, dass wir da jetzt so ein bisschen den Dreh kriegen. Ich hatte es im ersten Teil vorhin schon erwähnt, in unseren Überlegungen und Diskussionen sind wir eigentlich auch an dem Punkt gewesen, dass wir die derzeitigen Auflagen der Staatsregierung durchaus so interpretieren, dass man tatsächlich auch wieder vorsichtig anfangen kann mit Real-Life-Treffen. Wir haben nur 2 Geschäftsstellen, die sollten das sicherlich nochmal ein bisschen gesondert betrachten. Ansonsten finden Stammtische hauptsächlich in Lokalen statt, die ja schon wieder unter Auflagen ihren normalen Betrieb aufnehmen können. Warum also nicht dann eben auch mit einem Stammtisch? Auch wenn es natürlich mit einem 1,50 Meter Abstand an den Tischen ein bisschen schwierig ist oder mit der Maximalbelegung eines Tisches. Aber man kann ja zumindest mal es versuchen und drüber nachdenken. Genauso sehen wir eigentlich auch durchaus die Möglichkeit, dass man zumindest auf Kreis- und Bezirksebene wieder Parteitage machen könnte. Muss man natürlich entsprechende Lokale finden, die bereit sind, das zu machen. Aber auch da sollten wir gucken, dass wir die Möglichkeiten, die uns durch die Änderung des Vereinsgesetzes gegeben wurden, dass im Prinzip die Vorstände bis Ende 2021 theoretisch im Amt bleiben könnten, dass wir das nicht jetzt irgendwie brachial ausnutzen, sondern da, wo wir die Möglichkeiten haben, dann tatsächlich auch möglichst zeitnah die Vorstandswahlen zum Beispiel wieder durchzuführen oder eben auch Parteitage zur politischen Willensbildung. Ja, so viel einfach mal jetzt so im Moment zumindest von mir, so ein bisschen zur Einleitung zum Thema. Weiß nicht, wie seht ihr das? Wie sehr fehlt euch das? Seid ihr eigentlich gerade froh, dass ihr nicht ständig von Termin zu Termin hetzt? Erzählt doch mal so ein bisschen, wie ist da gerade so euer Gefühl für die Situation? Bitte, Plexi.
Wenn sonst keiner will, fange ich halt an. Also ich schließe mich tatsächlich Detlef ziemlich genau an. Also einerseits, beruflich, ich sitze immer noch im Homeoffice und finde das geil, das darf gerne weitergehen, aber bitte ohne Krankheit im Hintergrund. Aber gerade die Piratenpartei fehlt mir doch sehr. Also es ist einfach was anderes, wenn man sich nicht treffen kann, wenn Großteil aller Aktionen, die einem einfallen würden, sehr schwer zu machen sind, sind gar nicht zu machen sind. Es fehlt unglaublich viel. Und auch dir, Martin, stimme ich da sehr weit zu, dass wir eine gewisse Lethargie, einen gewissen Tiefschlaf entwickelt haben, aus dem wir dringend wieder aufwachen müssen. Ich weiß aber, dass es in meinem Kreisverband auch Stimmen gibt, die nicht in der Lethargie weiter sein sollen, aber sehr, sehr vorsichtig sein sollen, was Eröffnungen angeht. Und auch diesen Stimmen stimme ich sehr zu, gerade weil wir eben auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, beziehungsweise eine gewisse Reichweite haben. Wenn wir jetzt vorleben, ist es alles kein Problem mehr, wäre das schlecht. Gerade weil sie das Gefühl eh schon entwickelt und wir das eher eindämmen sollten als verstärken. Ich hoffe, dass wir da Mittel und Wege finden, wie man unter Beachtung möglichst weitgehender Schutzmaßnahmen trotzdem wieder politisch arbeiten können und wieder durchstarten können. Ich glaube auch, wir müssen es, weil wir hatten in letzter Zeit, also die Piratenpartei an sich hatte in letzter Zeit wieder ein bisschen Oberwasser durch die Artikel 13-Geschichte, wo ja einige Mitglieder reingekommen sind. In Nürnberg haben wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell den Stadtrat reinbekommen. Sowas müssen wir nutzen. Wenn wir sowas jetzt nicht nutzen, ist die Chance wieder vorbei. Das heißt, das kommt zur schlechtesten Zeit, die ganze Krise. Wir müssen gucken, dass wir damit, wie wir damit umgehen können, auch weil es noch eine ganze Weile anhalten wird. Coronavirus wird, bis es eine funktionierende Impfung gibt oder der Virus komplett ausgerottet ist, immer ein Problem sein. Es wird immer eine Gefahr in der nächsten Welle geben. Wir können nicht so weitermachen, wie wir es in letzter Zeit getan haben, meiner Meinung nach. Wir können aber auch nicht so weitermachen, wie es vor Corona war. Es ist schwierig, einen Mittelweg zu finden. Auf jeden Fall fehlt ihr mir alle.
Ja, danke Alex. Detlef, bitte.
Ja, sorry, ich möchte direkt darauf antworten. Also was den Bezirksverband Mitteltrangen anbelangt, wir möchten das auch tun und natürlich haben wir auch trotzdem, dass wir das tun, sehr große Bedenken, weil das Ding ist ja nicht weg, weil jetzt der 10.6. ist oder weil der 30.6. ist, sondern das Ding, das werden wir länger haben. Aber wir sollten Lösungen finden, wie wir das machen können, ohne uns der Gefahr auszusetzen. Das heißt also, wenn wir jetzt, wenn die Leute aus Nürnberg jetzt zum Beispiel mal in Geister die S durchgehen, dann werden sie feststellen, dass mit einer bestimmten Stuhlordnung und so weiter durchaus die Möglichkeit besteht, alle Sicherheitsbedingungen einzuhalten und 10 Leute da zu haben. Wir möchten das gerne am 10.6. nächsten Mittwoch eben probieren, ob das funktioniert. Wenn nicht, machen wir sofort zu wieder und gehen alle nach Hause. Aber wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, was uns in der Geschäftsstelle fehlt an Giveaways, an Flyern, ob unsere Fahnen in Ordnung sind und. Wir müssen uns zumindest vorbereiten auf den Sommer, damit wir das ist eben das Problem, wir müssen ja diese scheiß Unterschriften sammeln, ja. Das heißt also, wie willst du das machen? Da musst du ja den Unterschreitenden näher kommen. Wie können wir das machen? Und das ist noch ein großes Problem, mit dem wir uns zusammenraufen müssen. Wir brauchen einen Brainstorm. Welche Möglichkeiten gibt es und was fällt den Leuten ein? Viele Menschen haben viele Ideen und eine davon wird vielleicht eine gangbare Idee sein. Und deswegen, ja, wir müssen raus oder wir sind nicht mehr da. Das ist so einfach ist das.
Wenn ich darf, nochmal direkt darauf antworten.
Ja, aber klar doch.
Beziehungsweise eher was ankündigen in dem Fall. Für die Aktion, die geplant ist mit der Spendenaktion fürs Tierheim, werden wir wahrscheinlich eh die Bucht brauchen. Das heißt, wir werden eh auf euch zugekommen im BZV, Detlef, dass wir die Bucht wieder nutzen dürfen, eben unter entsprechenden Auflagen. Fand ich die Mail auch heute sehr schön, wo sie kam, weil das zeigt, dass wir da gute Chancen haben, dass das klappt. Ich denke auch, das wird letzten Endes der Weg sein, sich online zu koordinieren, um möglichst geringes Risiko einzugehen, alles, was online geschehen kann, online passieren lassen, aber auch eben langsam wieder, wo es nicht anders geht, treffen einzelne Personen anfangen, wieder zusammenarbeiten können, weil sowas wie Plakate zusammenbasteln kann man halt nicht mit 5 Kilometern Entfernung jeweils zu Hause. Ich denke, das ist der Mittelweg, den wir finden müssen. Arbeiten, wo es sein muss, lokal zusammen, wo es geht, übers Internet. Wenn lokal zusammen, dann mit Hören und Verstand dabei und das traue ich uns Piraten durchaus zu.
Jo, wer bin ich wir? Es gibt durchaus auch schon Überlegungen auf verschiedenen Gliederungsebenen bis hoch zum Bundesvorstand, wie wir eben das Instrument des Online-Parteitags entsprechend stärker nutzen können. Überhaupt so diese Online-Geschichten, die wir ja auch in Bayern leider jetzt nicht so wirklich aktiv nutzen in allen Möglichkeiten. Ich hatte irgendwann mal übers Forum einen Tag der politischen Arbeit im Mampel angestoßen. Außer 2 Likes war die Reaktion irgendwie gegen 0. Deswegen habe ich es aktuell noch nicht weiter verfolgt. Und ich muss tatsächlich eben gucken, wie du gesagt hast, Lexi, das war gucken. Vorbereitung möglichst viel online. Es gibt da ja auch durchaus inzwischen Piraten eigene Server, wo man eben mit diesem Blue Button zum Beispiel, also eine Jitsi-ähnliche Geschichte ist das, arbeiten kann. Es gibt Jitsi-Server, die man nutzen kann und so, wo man eben tatsächlich auch gucken sollten, auch wenn das natürlich was anderes ist, ein Online-Stammtisch als ein Offline-Stammtisch, aber zumindest diesen ersten Schritt mal wieder machen. Denn jetzt einfach nur Veranstaltungen abzusagen, da ja, kommt man natürlich überhaupt keinen Schritt weiter voran, sondern es geht letztlich nur zurück. Es gibt übrigens auch Teile im Buch, die sagen, dass die gesetzlichen Änderungen, die jetzt für Corona zumindest mal vorübergehend gelten, es möglich machen, Online-Parteitage zu machen, auch wenn man sie nicht in der Satzung hat. Das gilt natürlich, das sind, glaube ich, wirklich jetzt 95-98% der Menschen, die sich damit beschäftigt haben, nur bei Parteitagen, wo es um programmatische Dinge oder Ähnliches geht, Vorstandswahlen, ist da also nach wie vor eher ein massives Problem, auch wenn daran schon irgendwie rumgedacht wird. So irgendwie nach der 5. Authentifikation, die da gemacht werden muss, um sich dann irgendwo einzutragen und abstimmen zu können, habe ich gedanklich abgeschaltet. Aber auch das ist ja ein wichtiger Teil von politischer Arbeit, neben den ganzen Geschichten, die in den AGs passieren. Wo wir natürlich auch gucken sollten, dass wir uns auf die Bundestagswahl vorbereiten. Ja, und vielleicht sind ja auch tatsächlich die AGs, die ja nach wie vor eigentlich sehr regelmäßig stattfinden, ist so ein Ding, wo der ein oder andere, der jetzt tatsächlich auch sagt, so, mir fehlt die ein oder andere Veranstaltung, und dann guckt halt einfach mal rein, was denn so an AGs läuft. Vielleicht ist da ja irgendwas auch da, was euch thematisch anspricht, wo man ja mal reinhören kann. Man wird nicht überall sofort verhaftet und mit Arbeit eingedeckt, sondern kann da durchaus auch mal so ein bisschen schnuppern, was passiert, bis auch in mehreren Sitzungen. Aber ich denke schon, wir müssen dringend gucken, dass wir als Partei wieder ein bisschen mehr zusammenrücken. Wenn es in vielen Bereichen offline noch nicht geht, dann haben wir natürlich immer auch die Menschen unter uns, die ja so ein bisschen als Risikopatienten zu betrachten sind. Auch wir Piraten altern ja in unserer Gesamtstruktur. Muss man ja auch aufpassen, dass wir jetzt nicht dann irgendwie auf einmal mit der Hurra anfangen mit Online-Parteitagen, aber die Risikopatienten, die sich bisher kaum aus der Haustüre raustrauen, dann im Prinzip wieder ausgrenzen, das kannst du natürlich auch nicht sein in dem Sinne. Ja, ich schmeiße einfach mal nochmal so eine Frage in die Runde. Detlef hatte es vorhin schon angesprochen, wir müssen ja irgendwann, wenn wir die AV hinter uns haben, dann auch anfangen mit Unterschriften sammeln. Derzeit sieht es nicht wirklich so aus, wie wenn es da irgendwelche Änderungen des Wahlgesetzes gäbe. Da, wo jetzt Landtagswahlen schon vor der Bundestagswahl sind, gibt es dann eher so die Antwort, wieso, ihr habt doch genug Zeit, was wollt ihr denn? Von daher die Frage, habt ihr Ideen, Ansätze, wie wir jetzt sozusagen in dieser Corona-Phase trotzdem schauen könnten, dass wir Unterschriften sammeln? Gibt es da schon Überlegungen? Bitte schön, Flexi.
Kurze Frage, ob da mein Verständnis davon soweit korrekt ist. Das Unterschriftensammeln im Rathaus ist ja nur bei der Kommunalwahl so. Die Bundestagswahl dürfen ja Unterschriftensammlungen überall stattfinden, muss halt eine Liste mitnehmen zum Ausfüllen.
Siehst du komplett richtig, genau. Und wir brauchen bayernweit für unsere Liste 2000 Unterschriften. Für Direktkandidaten vor Ort wären dann immer nochmal 100 zusätzliche Unterschriften notwendig. Bei Direktkandidaten natürlich nur von Wählern, die in dem Wahlkreis, in dem derjenige als Direktkandidat antritt, wohnen. Bei der Liste natürlich dann für Bayern. Jetzt haben wir Felix am Mikrofon, bitteschön.
Ja, eine Frage dazu. Und zwar, können die Leute, die für die Liste an sich unterschrieben haben, auch für den Direktkandidaten unterschreiben? Oder müssen das zwei verschiedene Personen sein?
Definitiv ja.
Also ja, aufs Erste.
Genau.
Dann hätte ich auch direkt einen Vorschlag. Sorry.
Ja, bitte.
Und zwar, was mir da vorschweben würde, ist ein bisschen Aufwand und wo es nicht direkt verfügbar ist, auch ein Kostenfaktor, aber recht relativ einfach zu machen, wäre es mit Pulten. Man müsste halt ein Pult mit dahin schleppen, wo man Unterschriften sammeln will, wo man die Liste entsprechend aufbreitet, ein bisschen befestigt, sodass sie nicht wegfliegt. Einen Stift mit auslegen, der nach jeder Unterschrift, dann springt jemand hin und desinfiziert den. Und Leute, die entsprechend werben und erklären, was dieses Pult ist, da steht soll, die malen Kreis um sich mit Kreide, um auf den Abstand hinzuweisen und stehen ein Stück weit hinter dem Pult, machen die Leute darauf aufmerksam. Aber man muss den Leuten halt nicht die Mappe hinhalten mit der Unterschriftenliste, sondern die liegt ein Stück weit entfernt, also 1,5 Meter oder 2, aus auf einem Pult und da können die Leute unterschreiben. Muss natürlich auch kein Pult sein, wenn man irgendwelche anderen Möglichkeiten hat oder sieht, das zu befestigen, auch möglich, aber so, glaube ich, wäre es recht sicher sammelbar, ohne allzu große Einschränkungen.
Mensch, Plexi, sei halt nicht so geizig. Warum gibst du den Leuten den Stift, mit dem sie unterschrieben haben, nicht einfach mit? Dann hat jeder einen neuen.
Stimmt. Und wir haben auch mehr als genug Stifte rumliegen, glaube ich, alle. Ich glaube, das ist eines der wenigen Materialien, die uns selten fehlen.
Genau. Ja, und wenn nicht, müssen wir zur Bundestagswahl gucken, dass wir das ein oder andere an Giveaways auch stocken. Das sollten Stifte nicht das Problem sein.
Ja. Aber so glaube ich, wäre es am sinnvollsten machbar, dass man die Unterschriftenliste nicht in der Hand hält und den Leuten hinreicht, sondern irgendwo befestigt und sich mit Abstand dazu aufstellt, um Informationen zu geben, die Leute anzusprechen, um Unterschriften zu bitten, das übliche Geschäft halt zu erfüllen, aber ohne den Block in der Hand.
Das ist ja glücklicherweise keine Liste, sondern wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es tatsächlich pro Unterschrift ein einzelnes Blatt. Dass es auch nochmal ein bisschen einfacher ist, das auf dem Klemmbrett. Was natürlich häufig schwierig ist, wenn man sich mit dem Scheiß häufig genug beschäftigt, dann versteht man das, aber so der Standardbürger, der sich bereit erklärt, das sind gefühlt mindestens 5, 6 Ösen und Haken, an denen dann irgendwas schief gehen kann und somit das Ding ungültig wird. Was weiß ich, heißt es, dass es nicht in Druckbuchstaben geschrieben wird, sondern eben in Schreibschrift, wo schon mancher Wahlleiter dann, das kann ich nicht lesen, das tue ich nicht, rumeiert und so. Also da macht es leider schon häufig Sinn, dass man mit dem Auge drauf wirft, dass uns die Quote natürlich deutlich schlechter ist. Aber bleibt natürlich immer noch die Sache, wie spreche ich Menschen an? Im Standard haben wir ja bisher meistens so Flyer in die Hand auf Menschen zu und den rüberreichen. Ich glaube, bis man tatsächlich Flyer verteilen kann wieder, auf der einen Kundgebung, wo ich war, ist es explizit verboten gewesen. Ist also auch schwierig. Was hätte man denn dann für eine Möglichkeit, noch dazu mit der notwendigen Abstandswahrung Menschen anzusprechen? Im Idealfall dazu zu bewegen, stehen zu bleiben und sich ins Gespräch einbinden zu lassen.
Ja, also ich, wenn ich jetzt das mal so im Kopf durchgehe, ja, und ich stelle mir jetzt einen Infostand vor, wo also der Pirat oder eben, ja, der Pirat hinter dem Infostandtisch steht und vorne seine Auslagen hat, also mit Flyer und Giveaways und Informationsmaterialien, Materialien wegen Wahlprogramm und so weiter. Auch hier müsste es eigentlich gut, müsste es möglich sein, eine Diskussion zu führen, weil ja der Abstand gewahrt ist. Das heißt also, der potenzielle Unterschreiber oder Wähler steht ja vor dem Infostand, ich stehe da hinten dran, habe natürlich meine Maske auf, um ihn zu schützen, nicht mich, sondern um ihn zu schützen. Er kann Fragen stellen, der Abstand ist ja gewahrt. Und wenn man dann das so macht, jetzt wieder Plexi sagt und sagt, ja, wenn Sie uns da unterstützen wollen und so weiter, da vorne ist das Pult und an dem Pult ist faktisch in einer Glashülle ausgelegt, neben dem, wo er unterschreiben soll, sein Zettel ausgelegt, wie es unterschreiben soll, also so eine Art Mustermann und so weiter, damit er das eben nicht diese Fehler macht, die du angesprochen hast. Dann hat er da seinen Kugelschreiber, den nimmt er aus seiner Schachtel raus, wo 1000 Stück drin liegen, also nagelneu, unverbraucht, und unterschreibt das Blatt und legt das Blatt auch selbst wieder in einen Karton, der die Größe dieses Blattes hat, rein und geht dann weiter. Also irgendwie auf diese Art müssten wir das doch hinkriegen, das gibt's doch gar nicht.
Lexi, du stehst am Mikrofon, um was zu sagen, oder nur weil du ja noch da stehst? Dann schieß los.
Und zwar wegen dem richtigen Ausfüllen, das sehe ich als geringeres Problem. Weil mir schwebt davor, man macht halt einfach ein A1-Plakat. Gut, ist in Einzelauflage verdammt teuer mit pro Plakatpreis, aber trotzdem sind so um die 15 Euro in Einzelauflage. Das sollte jeder noch stemmen können. Dann macht man ein Plakat, wo man als Motiv fürs Plakat einfach den Zettel, der auszufüllen ist, drauf macht. Mit Erklärungen dazu, gerade wenn man den auf A1 groß zieht, hat man ja mehr als genug Platz. Hat zwei Effekte. Einerseits hat man es vor Augen, wie es richtig ausgefüllt werden soll, mit Hinweisen dazu, wo die Fallstricke sind. Die Piraten, die das bewerben, können entsprechend noch einen Zeigestock mitnehmen, um das nochmal genauer zu erklären, und können dann drauf zeigen. Und brauchen auch wieder keinen direkten Kontakt. Beziehungsweise können auch direkt am Plakat zeigen, je nachdem, wie die räumliche Gegebenheit ist. Ich würde es aber wirklich direkt hinter diesem Pult machen, dass die Leute das beim Ausfüllen direkt vor Augen haben. Entsprechend, wenn es am Pult ist, sollte man wieder Abstand davon wahren. Oder an der Befestigung oder am Tisch oder whatever. Vorteil davon ist auch wieder, wenn irgendwo was ausgehängt wird, wo irgendwas erklärt wird, haben die Leute meistens Interesse. Das kennt man, wenn man irgendwo ein Plakat sieht, wo einmal erklärt wird, wie man seinen Fahrschein richtig löst, vom regionalen Verkehrsbund oder sonst was. Da guckt man mal hin. Nicht unbedingt, weil das Thema direkt interessiert, aber einfach bloß, weil Menschen grundsätzlich neugierig gewesen sind. Und das kann auch was sein, wo man ansetzen kann, wenn man merkt, jemand schaut sich dieses Plakat an, wie dieser Zettel auszufüllen ist, was ja auch nur nicht jeder gesehen hat, was deswegen wirklich das Interesse dahinter sein kann, wie sieht sowas aus, so Unterschriftenliste für Bundestagswahl. Die direkt ansprechen und sagen, interessieren Sie sich dafür, hier können Sie so, nur da kann man ansetzen. Generell ist es aber natürlich deutlich schwieriger, als auf die Leute zugehen, den Flyer in die Hand zu drücken und direkt anquatschen zu können. Also es wird nicht so leicht, in Anführungszeichen, wie sonst, aber finden Lösungen, bin ich überzeugt.
Das versuchen wir ja gerade zumindest im ersten Brainstorming. Aber wie immer, bevor man Lösungen findet, muss man anfangen, sie zu suchen. Das soll ja mit Sinn und Zweck des heutigen Tages sein oder des heutigen Abends. Also ich habe halt einfach mal beim Unterschriften sammeln so ein bisschen auch so die frustrierende Geschichte, du stehst den ganzen Tag da, was weiß ich, einen halben Samstag und hast dann irgendwie am Ende 10 Zettel, die du dann auch wirklich schwer erkämpft hast, indem du ja wirklich auf Leute zugegangen bist, die angequatscht hast. Was ihr so dargestellt habt, ist ja tatsächlich eher so ein, ja, lasse die Bürger zu mir kommen, im Sinne von Kinderlein zu mir kommen und kein aktives auf die zugehen. Erfahrungsgemäß ist da dann natürlich die Quote derer, die man ansprechen kann, auch erfolgreich ansprechen kann, noch mal ein gutes Stück geringer. Das ist natürlich dann auch irgendwann so der Frustrationsgrad, der zumindest mich die letzten Jahre immer wieder heimgesucht hat, noch mal entsprechend höher werden könnte. Oder wie sind da eure Erfahrungen?
Ich habe die meisten Unterschriften eigentlich in meinem Bekanntenkreis bekommen. Das waren schon mal am Anfang, als ich noch total hochmotiviert war, so 500 Stück. Ja, weil ich da jeden Abend woanders hingegangen bin. Du musst natürlich immer sitzen bleiben, was trinken und so weiter. Das entfällt natürlich alles. Aber deswegen sind ja diese Leute nicht weg, ja, die mich persönlich unterstützen und mir gerne einen Gefallen tun wollen, wenn ich sie frage. Also das sollte schon möglich sein, dass wir jetzt, sagen wir mal, so im Schnitt jeder 10 zumindest zusammenbringt und die halt mehr zusammenbringen, mehr ist klar. Aber wenn jeder hat mindestens 10 Bekannte, die zwar die Piraten vielleicht nicht wählen, aber die demjenigen, der da anfragt, bestimmt einen Gefallen tun möchte und sagt, ja, okay, meine Unterschrift kriegst, weil es mir, weil es kostet mich ja im Prinzip nichts. Also das sollte man im ersten Step mal abgrasen in seinem Bekanntenkreis oder seine Familie selbst. Also das ist jetzt mein größtes Erfolgserlebnis in dem Bereich, wo Leute um mich rum sind, also die mich kennen halt. Ne?
Wenn du jetzt von den Spitzenzeiten 500 Menschen, die du da auf die Art und Weise zu einer Unterschrift bewegen konnte, sprichst, warst du da jeden Abend in Kneipen unterwegs oder hast du da auch so ein bisschen einen Haustür-Wahlkampf gemacht quasi, dass du die Leute zu Hause besucht hast?
Da musst du mir rechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Cousine zum Beispiel gefahren bin, da war das Kind und zwei Erwachsene, das sind 3 Zettel, ja, plus natürlich nochmal 3 für den Direktkandidaten, das waren dann schon 6 Blätter, ja.
Also quasi, wenn du unterwegs warst, ständig die Leute angequatscht, ständig quasi den Piratenschalter umgelegt und geguckt, wo du jemanden anquatschen kannst.
Ich habe mich gezielt angemeldet. Ich hab meine Leute angerufen und gesagt, pass mal auf, ihr wisst ja, ich bin in der Piratenpartei und ich brauche Unterschriften. Überlegt euch mal, welche Zettel ich euch da lassen kann, die ihr mir dann wieder zurückgebt mit den Unterschriften von den Leuten, die ihr kennt. Ich komme jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, komme ich ja mal zu euch und ich möchte euch das mal vorstellen. Und dann habe ich auf jeden Fall die ich besucht habe, mitgenommen, habe auch Zettel dagelassen, die habe ich vorgedruckt und dagelassen. Und diese Leute haben dann faktisch wieder ihre Leute. Und da kommen auch wieder 10, 15, 20 Stück so pro Pärchen da rein. Also das war einmal am Anfang 2014 oder so, das war der richtige Hype und das ist richtig abgegangen. Es hat zwar jetzt mit der Zeit sehr nachgelassen, weil die Leute sagen, jetzt kommt der schon wieder, ja. Aber trotzdem, also ich traue mir durchaus zu, meine 100 zu machen, ja.
Das klingt doch motiviert.
Das Problem war halt jetzt zum Beispiel, wenn ich den Mail mit seinen Unterschriften in Nürnberg, das sind halt, Nürnberg ist halt nicht mein Bekanntenkreis, ich bin halt am Land heraus, ja. Und deswegen konnte ich ihn da nicht unterstützen, weil er seine Unterschriften tatsächlich von Mann zu Mann gesammelt hat, ja, für seine Liste. Und die mussten ja noch aufs Rathaus gehen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich Zettel habe, also Unterschriftenzettel, und im Prinzip Leute anspreche. So, ich habe mich mit sehr vielen unterhalten in Deutschland, also sehr viele haben gesagt, im Park, wo die Leute sitzen, da kann man sich gut ansprechen, aber diese Dinge entfallen ja heuer alle, wegen dieser Corona-Sache, weil ich weiß nicht, ob den Menschen das recht ist, wenn die da sitzen und ein Picknick machen zu zweit im Park auf der Wiese, und da kommt einer auf einen Zug laufen, weil er eine Unterschrift will. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Es wird auf jeden Fall schwieriger, direkt Menschen anzusprechen, die man nicht kennt. Also ist momentan unsere Chance eigentlich, die Menschen anzusprechen, die man kennt. Ja, und das soll, also 2000 sollten wir schon stemmen können.
Also mit den 2000 für die Bundestagswahl bin ich eigentlich nach wie vor auch noch sehr optimistisch, dass wir das irgendwie hinkriegen. Noch dazu, wenn wir dieses Jahr tunlichst darauf achten, dass wir eben die Aufstellungsversammlung sehr früh machen. 2016 vor der letzten Bundestagswahl hatten wir die, glaube ich, im November zusammen mit der Vorstandswahl. Dann kam noch die Situation, dass irgendwie die Wahlprotokolle, die notwendig waren, also von der Aufstellungsversammlung, um überhaupt die Liste einzureichen, dass es da noch ein ewiges Hin und Her gab. Gefühlt waren wir irgendwie erst im Februar oder März. Ist soweit, dass wir Unterschriften sammeln konnten. Also müssen wir schon schauen, dass wir das dann wirklich auch frühzeitig machen, dass dann derjenige, der dafür zuständig ist, diese Liste abzugeben, genehmigen zu lassen etc., da also auch wirklich sehr flugs arbeitet. Und vor allem müssen wir natürlich auch schauen, dass man auf dem Parteitag selber alles Notwendige an Formalfug gleich erledigen. Wahlleiter werden erst nach Hause gelassen, wenn sie den dann fertig ausgedruckte Formular unterschrieben haben, was man eben weitere Dinge tun kann. Dadurch hat man natürlich auch deutlich mehr Zeit gewonnen, als wir dann zur Bundestagswahl 2017 hatten. Das war ja wirklich eine Punktlandung am Ende.
Dann war ja noch der Vorschlag von einem, also in einer Mumble-Runde, dass man das online stellte, das Formular, und dass sich die Leute das ausdrucken können und dann einem zusenden, wobei natürlich dann, wenn die Bedenken da waren, warum sollte es jemand machen und dann noch 80 Cent da investieren in ein Briefkuvert, aber trotzdem, wenn man das macht und es kommen nur 30 oder 40 solche Dinge zurück, also wir sollten auf jeden Fall die Möglichkeit wahrnehmen, das online auf unserer Seite, wenn es rechtlich möglich ist, nutzen, also diese Möglichkeit. Und zwar auf allen Webseiten von allen Gliederungen, die noch aktiv sind. Denn jede Unterschrift, die da kommt, ist eine, die wir brauchen.
Ja, was wir 2017 ja auch gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich eine Briefaktion gemacht haben, in der wir sämtliche Mitglieder, die wir in Bayern hatten, angeschrieben haben, mit denen auch schon die notwendigen Formulare mit dazugepackt haben. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube sogar, es war tatsächlich auch ein frankierter Rückumschlag mit dabei. Damals hatten wir noch irgendwie so roundabout 1800 Mitglieder. Der Rücklauf war natürlich extrem bescheiden. Also er lag irgendwie so bei 10% oder sowas. Vielleicht waren es auch 15. Und zumindest mal jetzt so, was ich von anderen Landesverbänden gehört habe, waren wir da eigentlich noch relativ gut mit bei. Also es gab andere, die dann irgendwie ein paar hundert Leute angeschrieben haben und dann bloß 10, 15 zurückbekommen haben. eigentlich wäre es ja bei 1100 Mitgliedern, was wir heute gehört haben, was wir immer noch sind, ein relativ einfaches, wenn sozusagen jeder, der sich immer noch in der einen oder anderen Art als Pirat bezeichnet, ja, und eben wenn er die zwei Dinger nach Hause kriegt, irgendwie selbst eins unterschreibt und entsprechend Freund, Freundin, wen auch immer, anquatscht, dann wäre das ja eigentlich ein leichtes, die zusammenzukriegen. Aber zumindest die Erfahrung von vor 4 Jahren hat er anders gesprochen. Matthias, bitteschön.
Also ich kann mich auch noch gut an diese Aktion erinnern. Man soll es auf jeden Fall machen. Und die Leute können auch dieses unfrei einschicken, wenn sie kein Porto drauf kleben wollen. Das macht dann auch den Bock nicht fett. Und was ich noch vorschlagen wollte, wir einfach mal probieren, auch mal zu flyern. Und einen ordentlichen schönen Flyer eventuell zu machen und den Leuten mal direkt das erklären, wie das mit dieser Unterschrift ist und wo sie sich auch dieses Formular dann herunterladen können.
Flyern jetzt im Sinne von Briefkastenflyern oder so?
Ja, ganz klassisch, Briefkasten einfach. Irgendwo Gebiete, dass man das sagt, wo hat man einen Direktkandidaten oder wo hat man die Kandidaten am Anfang und man probiert es dann einfach mal aus. Oder wo hat man ein paar Piraten, die mal ordentlich flyern können. Das ist bestimmt einfacher und besser, weil probieren kann man es.
Ja, das ist zumindest mal eine Aktion, wo man eben nicht die Problematik hat mit dem direkten Kontakt mit dem Gegenüber. Es gibt natürlich die ein oder anderen Anführungszeichen, Untersuchungen. In der Straße habe ich geflyert und in der Straße nicht. Und ich habe deswegen auch nicht viel mehr Stimmen bekommen oder andere Stimmen, die da durchaus einen sehr großen Unterschied gesehen haben. Aber eine Möglichkeit ist es definitiv, da gebe ich dir recht, Jan. Ja, also grundsätzlich suchen wir natürlich dann auch wieder interessierte Piraten, die dann in der einen oder anderen Art und Weise in Bayern bereit sind mitzumachen. Wir brauchen ja dieses Mal kein eigenes Wahlprogramm. Das hatten wir ja 2018 bei der Landtagswahl mit einem sehr großen Kampf, aber wir brauchen natürlich viele kreative Ideen, wie sie jetzt teilweise ja schon gekommen sind. Orga-Geschichten, ein Stück weit vielleicht auch nochmal sowas wie Plakatgestaltung. Wie können wir Plakatierung handhaben und. Wer also da Erfahrung hat oder auch Interesse, gerne natürlich auch beides, werden wir mit Sicherheit demnächst auch gucken, dass wir hier dann auf Bayern-Ebene eine entsprechende Wahlkampfgruppe zusammenstellen. Natürlich können wir da immer auch Menschen, die brauchen, die im Social-Media-Bereich Dinge tun können, von was weiß ich, Bilder bearbeiten, YouTube, Filmchen drehen und. Muss man eben auch da wieder im Idealfall möglichst rund an den Start kommen und vor allem eben auch schon relativ frühzeitig gemeinsam Ideen ausspinnen können und gucken können, ob das läuft oder nicht. Jo, wir haben es jetzt gleich 22 Uhr. Wir haben uns da irgendwann mal so ein bisschen für diesen Teil so eine Zeit von 60 Minuten gegeben. Ich denke, wir sollten das immer wieder ansprechen. Ich fand auch, es kamen jetzt wirklich ein paar gute Ideen und Ansätze zusammen. Was wir uns, wie gesagt, am Dienstag überlegt haben, dass wir vielleicht mal gucken, dass wir bereits heute für in 2 Wochen ein Thema uns gemeinsam überlegen. Ich habe es vorhin am Anfang schon mal verkündet, gibt es da spontan Themen, wo ihr sagt, da müssen wir dringend mal drüber sprechen oder gibt es da Vorschläge? Seht ihr das Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, als ausdiskutiert oder sollte man das immer wieder mal? Ja, Lexi, bitte.
Ich finde nochmal, Vorschlag für nächstes Mal, könnte man eventuell nochmal auf das im Prinzip zweite Thema, das wir heute hatten, die Bundestagswahl, nochmal explizit darauf eingehen. Wäre eine spontane Idee. Da denke ich, gibt es mit Sicherheit noch Redebedarf und vielleicht sind auch andere Leute da oder dieselben Leute haben neue Ideen. Das wäre eine Idee. Ansonsten würde ich der frühe Vogel fängt den Wurm für übernächstes Mal schon mal Thema Fazit des Livestream-Events vorschlagen.
Okay.
Ja.
Bitteschön.
Ich glaube, Frank-Lexi, haben wir denn das Equipment dazu, überhaupt Livestreaming zu machen? Kamera und alles Mögliche?
Ja, also da habe ich schon viel positive Rückmeldung bekommen. Da kann ich auch nochmal auf Merl verweisen. Der ist mein Koordinator der Livestream-Technik. Merl hat selber einiges und kann über seine Firma einiges organisieren. Dann haben wir auch noch weitere Leute, zum Beispiel Lukas, der auch noch Equipment rumliegen hat. Wir haben einen YouTuber, der höchstwahrscheinlich mitmachen will, habe ich zwar noch keine Rückmeldung, aber mit dem haben wir schon oft zusammengearbeitet. Der hat auch einen Haufen Zeug und auch so suchen wir ja weitere Partner aus dem YouTuber-Streaming-Umfeld, die das natürlich alle, weil sie YouTuber-Streamer sind, auch selber haben. Das sollte nicht das Problem werden. Also und auch Martin hat uns schon gesagt, es wären auch noch Kameras verfügbar. Das wird das geringste Problem, denke ich.
Ja. Also im Wesentlichen hat Alex schon alles gesagt. Alex, ich muss dir nur mal den Zaun mit den Kameras ziehen, weil Capture Devices sind komplex und Handykameras sind gut. Also im Endeffekt wird es vermutlich auf sehr viele Handykameras rauslaufen. Ansonsten ist es technisch tatsächlich inzwischen relativ easy, so ein Setup aufzubauen. Also da mache ich mir auch keine Sorgen.
Gut, also ich habe jetzt mal die zwei Vorschläge aufgenommen. Gibt es denn noch andere Ideen, Sachen, die wir ansprechen sollten? Dann würde ich vorschlagen, machen wir da einfach mal die beiden Vorschläge. Das heißt also am 18.06. heute in 14 Tagen wird man nochmal etwas tiefergehend über die Bundestagswahl sprechen, was da eben so an Vorbereitung ist. Wir werden, wie gesagt, das auch nochmal dann in einem Mitgliedern Newsletter bewerben, sodass eben auch sich jeder da auch, der in der Runde teilnimmt, vorher auch so ein paar Gedanken machen kann. Da fällt mit Sicherheit auch sowas rein wie, was haben wir denn bei den letzten Wahlen in meinen Augen komplett scheiße gemacht und was könnt ihr denn besser machen und. Und am 2.7. ist natürlich auch gleich gebucht der Erfahrungsbericht eures 24-Stunden-Livestreams. Ich denke, da können wir tatsächlich einiges an Erfahrungen und wie könnte man es anders, besser und wie auch immer machen, mitnehmen, als Gesamtpartei auch. Ansonsten, wenn euch zwischendurch was einfällt, schreibt uns an, schmeißt uns über die verschiedensten Kanäle einfach mal ein Ding rüber. Es ist immer etwas schwierig. Wir haben uns in der Vergangenheit schon für unsere Arbeitssitzung immer als Top 1, was machen wir als Thema in der nächsten Sitzung. Meistens ist dann gleich, kaum hat man angefangen, der erste Punkt, wo man dann so, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Es ist immer etwas schwierig, sich da Themen aus den Fingern zu saugen. Von daher, geh mal raus damit, was euch da möglicherweise interessieren könnte. Dann würde ich vorschlagen, steigen wir dann doch nochmal in das Thema Berichte ein, der zweite Teil dieses zweiten Sitzungsteils.
Ganz kurz würde ich unterbrechen, sorry, ich war jetzt gerade ein bisschen zu langsam mit der Maus, auch wenn ich am Laptop gewechselt habe und mit dem Touchpad langsamer bin. Zum vorherigen Teil noch, das ist zwar weiter in der Zukunft, aber wäre eine Überlegung wert, falls ich es bis dahin vergesse und oder keine anderen Vorschläge kommen. Bevor es dann tatsächlich mal zum Landesparteitag kommt und in die Vorstandswahlen geht, wäre es vielleicht ganz schön, mal, das klingt jetzt böse, aber eine Generalabrechnung im Vorstand. Was lief gut, was kann man besser machen, worauf soll man Acht geben, dass die Leute, die wiedergewählt werden können, ein Lob bekommen können, was sie gut gemacht haben, Vorschläge, was sie besser machen können und auch der neue Vorstand, der, beziehungsweise die kandidieren würden, dann da auch einfinden könnten, um zu sagen, okay, sie nehmen was mit und wiederholen nicht die Fehler quasi. So schon mal als weiterführenden Vorschlag.
Also so ein Stück weit Kandidaten grillen, wenn ich es richtig so aufnehme, auch natürlich. Okay, und sonst also Manöverkritik sozusagen. Wie verbrenne ich die möglichen Kandidaten so, dass die dann keine Lust mehr haben, weiterzumachen? Okay.
Also, was kann man sagen, bitte? Wäre ganz blöd gesagt sogar gar nicht sinnvoll, weil wer sagt, okay, da kam Kritik an die bisherigen Vorstände, ich habe keine Lust mehr, der hätte vielleicht eh nicht kandidieren sollen, ganz böse gesagt. Insofern, wenn es so ist, ist es vielleicht nicht einmal unbedingt nur negativ.
Schon klar, war auch nicht wirklich ernst gemeint. Das mag für den einen oder anderen geben, der dann natürlich auch Kritik, wenn er jetzt schon im Amt ist und überlegt weiterzumachen, der da ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional reagiert oder wenn man jetzt natürlich dann sagt, so okay, und jetzt einfach mal die Kritik raus und es kommt dann schlimmstenfalls natürlich auch mal etwas unsachliche Kritik, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig. Also kann man mit Sicherheit machen, würde ich jetzt so spontan sagen, wäre vielleicht eher eine Sache für ein eigenes Format und wäre dann, glaube ich, auch gut, wenn man tatsächlich dann auch ja einen extra Moderator dafür hätte. Also ich muss da nicht unbedingt jetzt danach noch Kritik an mir und unsere Arbeit noch moderieren, schlimmstenfalls, also ich versuche zwar das nicht so zu tun, denn man gerät man natürlich danach in eine Situation, wo man versucht abzuwiegeln oder ähnliches. Also wie gesagt, das wäre eine Geschichte, wo man dann tatsächlich, denke ich, mit einem eigenen Moderator, Gesprächsführer oder sowas auch machen sollte. Bitte.
Ich denke, du verstehst das ein bisschen falsch, wie ich es meinte. Ich meinte jetzt weniger Kandidatengrillen und ich meinte weniger, ich habe es gesagt, ich weiß, aber das war das falsche Wort, eine Abrechnung im bisherigen Vorstand, sondern eher was Allgemeineres. Quasi, was hat der Vorstand erreicht? Einmal überblicken lassen, dass man einen zentralen Ort hat vor der Wahl, wo man das nochmal schauen kann. Was sind die Aufgaben für den nächsten Vorstand? Was lief generell in der Vorstandsarbeit nicht so? Was kann besser sein? Was lief generell in der Vorstandsarbeit sehr gut und soll bitte so weitergeführt werden? Also nicht einzelne Personen bezogen, sondern generell einfach mal eine Aussprache zwischen Entität Basis und der Entität Vorstand.
Okay, also im Prinzip der Teil Rechenschaftsbericht, den wir normalerweise auf dem Parteitag haben, dass der alte Vorstand quasi nochmal einen Rechenschaftsbericht ablegt, der dann ja zumindest bei uns in Bayern durchaus auch diskutiert werden kann. Wird das dann eben, wenn ich richtig verstehe, in einer etwas zeitlich früheren Situation, was man dann tatsächlich auch nochmal so ein paar Ansprüche an zukünftige Vorstandsarbeit daraus auch entwickeln kann.
Also woran ich da denke, ist sowas, was wir im KV Nürnberg-Fürth aktuell zum Beispiel schlecht machen, das muss ich zugeben, aber dient gerade als wunderbares Beispiel, ist die Kommunikation, Terminankündigung, sowas. Da können wir uns verbessern und das ist ja nicht nur einer im Vorstand, der Rechenschaftsbericht ist ja auch wieder von einzelnen Mitgliedern. Und das ist was, wo der ganze Vorstand sich an die Nase fassen muss. Und gut, kann man letzten Endes auch theoretisch auf dem Landesparteitag unterbringen. Aber wenn man so ein Thema noch sucht, würde sich das da, glaube ich, auch anbieten. So, generelle Verbesserungsvorschläge an den ganzen Vorstand gemeinsam.
Ja. Das könnte man tatsächlich eben auch so in so einem, sage ich mal, direkt ein parteitagsvorbereitenden Format, wo man eben zum Beispiel auch einen Kandidatengrillen von potenziell neuen Kandidaten dann macht, in so einem Formatrahmen sowas machen. Es werden dann eben, wenn man sagt, man grillt auch mögliche Kandidaten, dann wahrscheinlich auch mehrere Termine, die man dann eben in der Einladungsfrist von 4 oder 6 Wochen ja auch relativ gut da bringen kann. Ich notiere es mal noch ein bisschen mit. Vorher gehen wir einfach mal kurz in die Berichte rein. Aus dem Landesverband haben wir, glaube ich, zu dem, was wir bisher schon erzählt haben, nichts mehr zu berichten. Oder gibt es seitens meiner Kollegen da noch etwas? Dem scheint nicht so. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt mit den Bezirken ein. Wie immer darf da als erstes Mittelfranken, wer mag.
Naja, also wie gesagt, Mittelfranken, das haben wir ja schon angesprochen. Nächste Woche unser erster Test, der sehr vorsichtig ausgeführt wird. Unsere Vorstandssitzung am 10.06. beginnt dieses Mal um 19.30 Uhr, weil ich hinterher immer noch mit meinen Kollegen essen gehe. Und wir wissen ja, die Gaststätten müssen um 22 Uhr zumachen. Deswegen haben wir unsere Vorstandssitzung um eine halbe Stunde vor. Es soll gleichzeitig ein Pilotprojekt sein, um eventuell auch weitere Versammlungen abhalten zu können, wenn diese gut funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir uns eine andere Prozedur ausdenken. Aber das lassen wir uns mal auf uns zukommen jetzt.
Dankeschön. Dann schauen wir mal weiter aus Niederbayern. Derzeit leider die Stammtische abgesagt. Gibt es bloß den GitLab-Link, in dem Protokolle und Ähnliches abgelegt werden. Dann wären wir beim nächsten bei Oberbayern. Gibt es da etwas zu berichten? Reinhold hat sich für heute aus familiären Gründen entschuldigt. Dann schauen wir weiter. Oberfranken wäre dann das nächstes. Der Felix mag was erzählen. Bitteschön.
Da gibt es einige Demos, die aktuell stattfinden, die das ganze Thema mit den Corona-Einschränkungen kritisch beäugen, was ja an sich nicht so weit hergeholt ist. Das Problem ist nur, dass die hier von Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und sonst noch alles, was man eigentlich nicht auf einer seriösen Demo haben will, unterlaufen wurden. Oder vielleicht sogar von denen sogar organisiert wurden und deswegen, sind vielleicht Dinge, die man nicht unbedingt haben will, aber tatsächlich kommen die in Oberfranken aktuell häufig vor. Und das ist so das Einzige, was aktuell so wirklich heraussticht.
Ja, dankeschön. So ein Kram haben wir ja leider auch irgendwie in und um München rum. Wo ja auch irgendwie schon mal mit 3.500 Leute versucht haben zu demonstrieren. Stuttgarter Verhältnisse haben wir zum Glück noch keine, wo irgendwie Veranstaltungen besucht werden, für 500.000 Menschen anzumelden. Gibt es zu Oberfranken sonst noch irgendetwas, was berichtet werden mag? Dann frage ich mal nach der Oberpfalz, ob da jemand da ist. Aus Schwaben kann ich berichten, dass auch wir uns auf der letzten Vorstandssitzung heute vor einer Woche dazu entschieden haben, jetzt mal so langsam den Bezirksparteitag, der bei uns schon seit Januar, Februar fällig ist, vorzubereiten. Wir wollen da auch die Kreise erstmal ansprechen, inwieweit die Interesse haben, das durchzuführen. Das ist natürlich geschickter, man hat dann auch tatsächlich Menschen vor Ort, die dann eben auch schlimmstenfalls mit dem Lokal oder mit einer Behörde, die meint, sie müsste damit reden, auch direkt kommunizieren können. Jo, und dann sind wir da bei den Berichten der bayerischen Mandatsträger. Ich verkneife mir jetzt mal komplett alle vorzulesen. Ich weiß aber, dass der Florian da ist und uns bestimmt auch was zu berichten hat. Sei gegrüßet.
Hi. Tatsächlich aktuell nicht so viel. Also wir bereiten gerade ein paar Anträge vor. Einen für das Tierheim auch, das die Stadt mehr fördert. Und einen zum Streaming. Ich hatte inzwischen meine ersten Sitzungen von Ausschüssen, wobei also die eine Ausschusssitzung ganze 17 Minuten gedauert hat, sagenhaft lang. Entsprechend viel wurde da auch beschlossen. Es war hauptsächlich Sachen zur Kenntnisnahme. Ich hatte meine erste Sitzung des Aufsichtsrats der VAG. Da wurde das einzige spannende Thema, das leider auch ein nicht öffentliches Thema ist, sowieso vertagt, weil es eigentlich eher ein Thema für den, oder weil man der Meinung ist, es soll erst mit dem Stadtrat besprochen werden. Insofern kann man das vermutlich dann bei der nächsten Stadtratssitzung nachlesen. Ja, ach so, ja, und das genau, das 365-Euro-Ticket, das gibt es auch noch. Da tut sich hier ein Bündnis auf, dass das 365-Euro-Ticket ohne direkten Parteibezug in der großen Masse bewerben möchte. Da haben wir uns angeschlossen und jeder kann damit, das hat den Vorteil, dass jede Partei, die das bewirbt, kann 500 Plakatstandorte in Nürnberg kostenlos bekommen. Wenn wir das mit zum Beispiel 8 Parteien machen, dann sind das 4000 Plakatstandorte, das ist eine ganze Menge Holz und entsprechend kann man das gut bewerben. Es ist nicht das, was wir am Ende wollen mit dem fahrscheinfreien Nahverkehr, aber es ist ein guter und wichtiger Schritt dahin und deswegen unterstützen wir das. Ja, war's.
Dankeschön. Eine Frage, die ich... Ja, Petle, du warst das, bitteschön, du zuerst.
Ich will noch fragen, welche Ausschüsse belegst du denn jetzt?
Mal schauen, ob ich es auswendig hinkriege. Ich belege den, der ist wichtig, den Personal- und Organisationsausschuss. Das ist der, in dem in Nürnberg auch die komplette Digitalisierung aufgehängt ist. Da habe ich meine erste Sitzung, lass mich lügen, ich glaube in 1,5 Wochen. Dann bin ich im Schulausschuss. Auch da habe ich meine erste Sitzung noch vor mir. Ich bin im Werkausschuss für für Stadtentwässerung und Umweltanalytik. Das war die 17-Minuten-Sitzung. Ich bin im Werkausschuss Frankenstadion. Ich vertrete die Stadt im Bündnis für Familienlenkungskreis. Und ich ehrlich gesagt noch nicht so genau weiß, was es ist. Und ich vertrete die Stadt im Aufsichtsrat der VAG.
Was für coole Namen habt ihr da?
Okay. Die sind historisch, da kann ich nichts dafür.
Chaka, viel Spaß.
Ja, danke schön. Also bis jetzt ist es noch ganz spannend, aber es ist schon auch viel. Aber läuft. Und ich habe viele tolle Leute, also an der Stelle auch nochmal ein großes Danke an alle Aktiven, die mich da unterstützen. Und das ist unheimlich viel wert. Die wird es nicht funktionieren.
Klingt doch gut. Wir hoffen, dass die Unterstützung möglichst lange noch anhält.
Zuversichtlich.
Ja. Hm? Zwei Fragen meinerseits. Ich schicke auch nochmal jetzt am Wochenende eine Mail an die Mandatsträger raus. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich habe schon länger vor. Wir haben ja auf unserer Landeswebseite auch einen Punkt Mandatsträger, wo wir um Bild und zumindest einen kurzen Steckbrief bitten wollten, auch anbieten wollten, dass, wenn Interesse besteht, quasi dann von da aus auf eine eigene Unterseite verlinkt wird, wo man sich dann auch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Einfach mal das so erwähnt mit dem Bild und mit dem kurzen Steckbrief, auch jetzt gerade nochmal so, was für Ausschüsse bist du drin oder sowas, wäre nett. Das andere, mich hat heute von einem deiner Kollegen eine Mail erreicht, gibt es einen Musterantrag für kommunale Angelegenheiten von den Piraten? Da musste ich ihm sagen, nö, gibt es nicht. Also einen anständigen Kopf und so weiter, oder hat vielleicht jemand anders hier schon etwas gemacht? Gebe ich direkt mal an dich weiter. Hast du in der Richtung schon irgendwas getan, was du da dem Peter Reitmeier in Gunzenhausen zur Verfügung stellen könntest?
Nee, ich bin selber noch an dem Punkt, weil die es gab mal Vorlagen, aber die sind in den Weiten des Internets verschwunden. Das waren die sind halt von 2012 sind die. Die finde ich nicht mehr. Und da habe ich nur Scans der Anträge und muss da auch drauf aufbauen.
Okay, gut. Ja, mal die andere, vielleicht hat ja Kalle was, der ist ja tatsächlich auch schon länger. Die zweite Amtsperiode, ich werde die Frage entsprechend mal weiter in die Runde schmeißen. Hätte sein können, dass du da gleich eine Antwort weißt?
Leider nicht.
Macht nichts. Dann würdest auf jeden Fall du gerne auch wenn wir eine Antwort kriegen, eine positive, da entsprechend auch mit partizipieren können.
Mhm, klar. Ansonsten, wenn wir unsere dann als erstes fertig haben, teilen wir die natürlich auch gern. Ich mag da jetzt nur keinen genauen Zeitpunkt versprechen. Auf den Tag genau.
Völlig klar, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Das Ding mit dem Tag und 24 Stunden und so und kennen wir. Jo, dann danke für deinen Bericht.
Gerne.
Und dann gucken wir mal, wie wir da auch über die Aktion jetzt in Nürnberg dich da auch entsprechend mit weiter unterstützen können. Gut, schauen wir mal weiter. Von den anderen Mandatsträgern, der Reinhold, wie gesagt, hat es sich heute entschuldigt. Man würde irgendwie Muttertag oder sowas bei ihm. Von den anderen ist heute leider keiner da. Wobei die meisten ja zumindest schon einmal da waren seit dem Wahltermin. Dann schauen wir mal weiter. Ich fliege jetzt einmal so drüber. Groß eingetragen ist derzeit nichts. Ich habe eingetragen nochmal bei der Landesgeschäftsstelle, wie der aktuelle Stand ist. Das Angebot des Vermieters, den Mietvertrag bis zum 15.09. zu verlängern, dafür keine Renovierungsarbeiten unsererseits. Im Anschluss reduzieren wir die angemietete Fläche, das heißt auf den Keller und den Flügel links des Treppenhauses. Das ist soweit in trockenen Tüchern. In einem finanziellen Rahmen, der auf jeden Fall ein gutes Stück günstiger ist und uns auch von diesem Druck, wir müssen jetzt dringend irgendwie wieder neue Untermieter suchen, weil die alten uns abgesprungen sind, wir können uns den Kram eigentlich so gar nicht leisten. Wir haben ein gutes Stück davon weg sein. Was ich berichten kann zum Datenschutz, da haben wir es also mit der Firma Kontakt aufgenommen, die ja auch der Bund für das Thema Datenschutz beauftragt hat. Wir haben es explizit nochmal, nachdem das Angebot schon ein bisschen älter ist, darum gebeten, uns das Team doch nochmal mit einem aktuelleren Datum zuzuschicken, weil ich habe keinen Bock, wenn ich das Ding unterschreibe, dann gleich erstmal 4 Monatsbeiträge nachzuzahlen. Nur weil da der 1.2. drin steht als Starttermin. Da tut die Antwort noch entsprechend ausstehen, aber ich bin optimistisch, beziehungsweise telefoniere bei Gelegenheit mal hinterher, wenn dir nichts kommen sollte. Von unseren Teambeauftragten sehe ich zumindest im oberen Bereich niemanden. Dann wären wir eigentlich schon beim Felix mit digitale Bildung wie auch Verkehrspolitik. Hast du uns was zu erzählen, Felix?
Ja, selbstverständlich. Und zwar im Bereich digitale Bildung gibt es aktuell leider nicht so viel von mir zu erzählen. Ich wollte immer noch meinen Artikel schreiben, aber das ist im Zuge meiner Abschlussarbeit irgendwie aus dem Kopf geraten. Deswegen habe ich das hier gar nicht aufgeführt. Was aber wichtig ist, ich habe eine Mail erhalten von der LearnTech. Da war ich ja im Januar, das war ja eine der wenigen Messen, die dieses Jahr überhaupt stattfinden konnten. Dort gibt es eine Preisverleihung zum Thema digitale Bildung. Und wir machen sowas ja sogar in der Piratenpartei, nämlich im Zuge dieser Piratenakademie. Und ich habe mir gedacht, okay, das wäre doch vielleicht eine Idee, das dort mal einzureichen und eventuell sogar vorstellen zu können, denn so ein Auftritt auf einer internationalen Bildungsmesse wäre natürlich schon, es könnte halt was rausreißen. Deshalb habe ich das Ganze jetzt mal weitergegeben an die anderen Leute, die sich da mit drum kümmern, um das ganze Thema, und warte da aber noch auf eine Rückmeldung, ob wir das dann auch tatsächlich anmelden können. Wäre natürlich meiner Meinung nach eine coole Sache, dass wir das dann im nächsten August, wenn es hoffentlich dann auch gut fertig ist und auch benutzt wird, dann auch der Öffentlichkeit vorstellen können, die vielleicht nicht parteiintern sind und sich dann denken, hey cool, wie bei denen Parteiarbeit geregelt ist, vielleicht mache ich da mit. Genau, so viel zum Thema digitale Bildung. Zum Thema Verkehrspolitik habe ich ein bisschen mehr gefunden. Und zwar wurde ja heute Morgen verkündet, dass es einen verringerten Mehrwertsteuersatz geben soll. Wie sich das Ganze auf die Preise im ÖPNV auswirkt, wurde noch nicht erörtert. Also da hat sich bislang noch kein Unternehmen zu geäußert, ob diese Rabatte, ich nenne es jetzt einfach mal Rabatte, auch wirklich weiter auf die Kunden sich auswirken werden und dann die Leute auch weniger zahlen müssen, um halt von A nach B zu kommen. Dann habe ich mitbekommen von einer Online-Aktion, die nennt sich Machtplatz für Corona-sichere Rad- und Gehwege. Das ist eine gemeinsame Aktion des ADFC Bayern. Der ADFC ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, also quasi die Fahrradalternative zum ADAC. Dann ist der Bund Naturschutz in Bayern dabei und der VCD Bayern. Letztere setzen sich ja zum Beispiel auch sehr für die Steigerwaldbahn ein. Mir liegt dazu eine weitergeleitete Mail vom Bund Naturschutz vor. Und Teil der lokalen Agenda 2030, AG Klimafreundliche Mobilität Schweinfurt, fehlt eben auch die Unterstützung davon. Meiner Meinung nach sind da sehr viele gute Ideen dabei, zum Beispiel verbreiterte Radwege, aber auch sehr kontroverse Themen. Hier würde ich jetzt allgemein Tempo 30 innerorts als sehr kontrovers ansehen. Wer sich dazu mehr informieren möchte und eventuell auch unterzeichnen möchte, sei ja jedem freigestellt, der hat den Link im Pad. Genau. Zum Thema Steigerwaldbahn. Die BEG-Potenzialanalyse läuft aktuell, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, nach dem Landkreis Kitzing hat auch der Landkreis Schweinfurt dafür gestimmt und zum Schluss auch die Stadt Schweinfurt, dass so eine Potenzialanalyse gemacht werden soll. Und die BEG, das ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft und die schaut sich das Ganze jetzt mal an und überprüft, ob die frei erstellten Gutachten auch das Richtige gesagt haben. Da bin ich sehr zuversichtlich, aber es dauert halt noch eine ganze Weile. Weiter geht's mit dem größten Verkehrsverbund in Bayern, nämlich dem VGN. Und der startet seine Freizeitbuslinien ab dem 21. Mai. Also es gibt hier tatsächlich keinen Corona-bedingten Ausfall dieser Sommerlinien. Also das sind halt Buslinien, die wirklich nicht dafür gedacht sind, um halt damit auf die Arbeit zu fahren oder sonst was, sondern halt einfach nur die Leute zu irgendwelchen Ferienattraktionen hinbringen sollen. Und die fahren alle. Also da gibt es auch keine Einschränkungen, dass ein paar Linien jetzt gestrichen werden. Das ist top. Genau, dann kam ein weiteres Thema auf, wo wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen müssen, wie wir dazu stehen. Nämlich ist eine Zusammenlegung der Deutschen Bahn mit der Lufthansa im Gespräch. Das Ganze wird unter anderem von der Partei Die Linke gefordert. Wer dazu mehr wissen möchte, da habe ich einen Artikel vom BR verlinkt. Dann geht es weiter Richtung, wie machen wir unsere ÖPNV-Netze besser? Per Elektrifizierung, und zwar von den Gleisen zwischen Hof und Regensburg, also doch eine ganz schöne Strecke. Das heißt, bald gibt es mehr E-Mobilität auf der Schiene in Bayern. Genau. Und das Letzte, was ich noch herausgefunden habe, ist, auch wenn jetzt alle gesagt haben, Autos bekommen keine extra Abwrackprämie, sonst was, gibt es eine erhöhte Prämie für Elektroautos, die bis 2021 gültig ist. Das heißt, jeder, der sich einen Elektro-Neuwagen kauft, der bekommt jetzt 6.000 Euro Prämie dafür. Was das Ganze tatsächlich attraktiv machen könnte für den einen oder anderen. Genau, also im Thema Verkehrspolitik hat sich in den letzten paar Tagen doch einiges getan, was durchaus interessant ist. Hat noch jemand Ergänzungen oder Fragen dazu?
Wenn ich darauf zwei Sachen so nicht unkommentiert stehen lassen möchte. Wo man eigentlich tolle Sachen wieder ein bisschen ruinieren muss, aber das sind beide Sachen, die man nicht unbegründet loben sollte. Einerseits VGN war einer der ersten, die ihr Angebot deutlich verringert haben, als die Corona-Krise losging, und dafür gewaltig eine auf den Deckel bekommen, weil es natürlich keinen Sinn macht, wenn die Leute möglichst viel Abstand halten sollen und keiner erfährt, weil alle Homeoffice machen, dann die Züge, die nicht mehr gebraucht werden, wegzuschneiden, damit man dann wieder denselben Abstand hat wie zum Normalbetrieb. Haben dafür, wie gesagt, gewaltig eine auf den Deckel bekommen und das deswegen... Neben ein bisschen anderen Gründen, aber hauptsächlich deswegen meines Wissens, aktuell nichts weiter eingestellt, weil sie Angst haben, nochmal so einen Shitstorm zu bekommen. Also das ist gut, dass es läuft, aber das ist nicht, weil die VGN sich dachte, ja komm, lass mir Leuten ihre Freizeitlinien, sondern weil sie sich dachte, shit, wir haben schon mal einen auf den Deckel bekommen, das lassen wir lieber bleiben. Das zweite ist, die E-Auto-Prämie klingt toll. Man darf aber nicht vergessen, dass die Mehrwertsteuersenkung auch auf Verbrenner gilt. Das heißt, die Verbrenner können diese 3%, die ja bei einem Preis von 50.000 für Neuwagen durchaus substanziell sind, können sie anrechnen, um diese Prämie zu kontern. Das heißt, da wird die Wirkung wahrscheinlich auch sehr gering sein, weil die Hersteller wahrscheinlich ihre Verbrenner bewerben werden und dadurch auch noch Spielraum geschenkt bekommen haben über die Mehrwertsteuer. Schade, dass es nicht so toll ist, wie du es gerade dargestellt hast, aber ich wollte gerade VGN, SPD und CSU nicht gelobt stehen lassen, wo sie es nicht verdienen.
Ja, dann sage ich mal danke für deine Ergänzungen.
Gerne.
Hat sonst noch jemand Ergänzungen oder Fragen dazu?
Ja, ich habe beides. Zuerst mal dazu. Also ich meine, ich finde schon mal durchaus lobenswert, dass sie dem starken Druck der Autolobby nicht nachgegeben haben. Es war ja zwischendurch tatsächlich auch dem Wirtschaftsminister solche Zahlen, dass er selbst noch SUVs mit einer Abwrackprämie entsprechend bezuschussen. Dass das nicht gekommen ist, denke ich, ist durchaus eine positive Sache. Und das sage ich auch als einer, der auf Bundesebene im Umweltbereich unterwegs ist. Eine Nachfrage hätte ich noch. Ich hatte dich mal eingeladen zu einer Sitzung Team Polge, wo es um genau gezielt das Thema digitale Bildung ging. Wir haben inzwischen ein paar Mal zusammengesessen, jetzt wohl auch irgendwie was rausgebracht. Wollte ich mal nachfragen, inwieweit du da involviert warst, eingeladen warst zu Sitzungen?
Also tatsächlich habe ich davon nicht viel mitbekommen. Also ich habe ja darauf bestanden, dass es Kontaktdaten gibt. Ich habe dann auch versucht, Kontakt zu suchen und ja, daraus wurde nichts und dann war das Thema für mich eigentlich erledigt. Wenn jetzt bei dir angekommen ist, dass die wohl tatsächlich was machen, dann kannst du denen gerne mal eine auf den Deckel geben, dass sie mich doch bitte mit einladen sollten, weil ich davon nichts wusste und doch gerne teilnehmen würde. Nee, um es mal richtig zu sagen, ich wusste halt tatsächlich nicht, dass die sich wirklich getroffen haben, weil es halt anfänglich sehr Schwierigkeiten gab, einen Termin dafür zu finden. Also ja, also ich hätte nichts dagegen mitzumachen.
Ja, das ist wie gesagt jetzt so, dass gerade jetzt wohl gestern oder heute in die Presse was reingekippt worden ist. Also ist meine Vermutung, dass das tatsächlich noch von der normalen AG Bildung kommt und eben nicht von diesem erweiterten Kreis an Menschen, die sich auf dieser Team-Polge-Sitzung gefunden haben. Da werde ich definitiv nochmal nachhaken, auch an den entsprechenden Stellen im Bundesvorstand ein deutliches Wörtchen hinterlassen. Dazu hat man seine Team-Polge-Sitzung eigentlich nicht besprochen. Danke für die Info.
Ja, vielleicht nochmal eine Anmerkung zu der Verhandlungsposition der Union zur Abwrackprämie. Die Umfragen lagen irgendwo bei 70-80% dagegen. Die Union wollte, hat es nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Es war reine Verhandlungsmasse und mehr als über die Mehrwertsteuer rauszukriegen, hätten sie über eine Abwrackprämie angekriegt. Ich habe heute ein Beispiel getwittert, wenn man 500 PS Boliden von Porsche kauft, dann kriegt man vom Staat 8000 Euro geschenkt. Ja, für einen Superverbrenner, der 20 Liter auf 100 braucht in der Stadt. Also die Union hat da das Optimale rausgeholt für die Autos, also für die Verbrennerautos. Also da braucht man niemanden loben dafür.
Naja, aber für die E-Mobilität gibt es die über die Mehrwertsteuervergünstigung plus die jetzt zusätzlich 2.000 Euro. Die 4.000 haben ja vorher schon bestanden. Da würde mich interessieren, weiß nicht, hat es jemand schon mitgekriegt, bei den 4.000 Euro Bei der E-Mobilitätsprämie war es ja so, dass auch die Hersteller sich hälftig beteiligen mussten. Ist es bei der jetzt neuen Summe mit 6.000 nach wie vor noch so, dass der Hersteller also 1.000er mehr mit reinschieben muss? Oder haben Sie das in irgendeiner Art und Weise gelockert?
Da würde ich drauf antworten. Ich kann aber keine hundertprozentige Antwort geben. Ich meine bloß gelesen zu haben, dass der Hersteller sich weiterhin beteiligen muss. Bin mir relativ sicher, dass ich das so gelesen habe. Aber auch jetzt entsprechend höher. Bin mir relativ sicher, dass ich so gelesen habe, aber bin nicht hundertprozentig drum. Sollte so sein, versprechen kann ich nicht.
Okay, muss man schon mal nachgucken. Denn das ist ja vor allem auch gerade jetzt so im Bereich Startups, wo man in Deutschland den einen oder anderen haben, ja ein echtes Hemmnis. Viele dieser E-Mobilitätsprämie geht dann ja tatsächlich auch ins Ausland, weil wir sonst bei, außer jetzt diesen Hybriden, ja nicht wirklich viel E-Mobilität bei uns in Deutschland herstellen. Und dann sind es kleinere Firmen, die Startups noch, die sich diese 2.000 Euro, diese bei der 4.000 Euro Prämie quasi mit dazu schießen sollten, die können das ja gar nicht, also zumindest nicht ohne vorher den Preis um 2.000 Euro zu erhöhen und dann die 2.000 Euro wieder nachzulassen. Also die waren da definitiv massiv benachteiligt. Jetzt ist, glaube ich, auch noch der Matthias an das Mikrofon gesprungen. Bitte schön.
Es ist so, dass die Hersteller mit 3.000 Euro beteiligen und der Staat mit 6.000 Euro. Und bei der Mehrwertsteuer muss man sagen, dass ja viele Fahrzeuge Firmenfahrzeuge sind. Für die ändert sich durch die Mehrwertsteuer gar nichts. Sondern es geht ja vor allem um die Endkunden. Also das Beispiel Porsche, das da vorhin genannt wird, wird ja meistens ein Firmenfahrzeug sein.
Okay, danke für die Info. Da können wir ja vielleicht auch nächste Woche in der AG Umweltsitzung noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen.
Wenn du gerade verstanden,
Auge drauf werfen. Ja?
Wenn du gerade verstanden hast, was gesagt wurde, könntest du es bitte noch mal wiederholen, weil es war so leise, dass ich es nicht mitbekommen habe.
Ja, der Matthias ist etwas leiser. Ich habe hier die Mumble-Version 1.3, da kann man einzelne User auch lauter stellen. Da ich mit ihm relativ viel im Mumble unterwegs bin, habe ich das bei ihm schon gemacht. Er sagte, dass nach seinem Kenntnisstand vom Staat jetzt eine Prämie von 6.000 Euro kommt, von den Autoherstellern der Anteil von 2.000 auf 3.000 erhöht wurde. Was ja hieße, dass bisher waren es 4.000 Euro, zukünftig 9.000 Euro. Habe ich das richtig verstanden, Matthias?
Sie hatten bisher schon 3.000 bezahlt. Für die ändert sich gar nichts. Also wir hatten vorher 6.000 Euro Prämie, wobei es halbe halbe war. Und jetzt haben wir eben 3.000 Euro Hersteller und 6.000 Euro der Staat.
Okay, nochmal für die, die es nicht verstanden haben. Es waren bisher schon 3.000 vom Hersteller und 3.000 vom Staat. Die 3.000 vom Hersteller sind geblieben. Der Staat ist dann entsprechend auf 6.000 aufgestockt. Da hatte ich irgendwie eine Summe von insgesamt 4.000 im Kopf. Okay, da lag ich etwas falsch jetzt so auf die Schnelle. Ja, gibt es noch weitere Nachfragen zu dem, was der Felix uns hier vorgetragen hat? Dann sage ich recht herzlichen Dank an dich, Felix. Geht's weiter mit Wahlkampf-Orga. Da haben wir derzeit noch keine Teams gebildet oder sowas. Es wird hier auch jetzt den nächsten Anschreiben rausgehen an die Vorstände, eben auch mit der Fragestellung, wollen wir für die Bundestagswahl wieder einen Wahlkampftopf gemeinsam machen. Wir werden dann natürlich auch drüber sprechen, inwieweit dieser Wahlkampftopf wieder von den Bezirken durch Bezirksvertreter mit verwaltet werden oder ob wir das anders gestalten wollen. Und wie auch vorhin schon unter dem Bereich Themen, der Aufruf, wer der ein oder anderen Art und Weise jetzt auch bei Social Media zum Beispiel uns da unterstützen kann und will, gerne natürlich auch schon in der vorbereiteten Phase, darf sich da gerne schon bei mir melden. Laut unserer Geschäftsordnung liegt das Thema Wahlen ja nach wie vor bei mir. Und ich habe da auch nach wie vor die Absicht, mich da wieder verstärkt mit einzubringen. wie gesagt, schreibt mich an über die verschiedenen Kanäle. Und dann gucken wir auch mal, dass wir den Next Class auch ein erstes Treffen machen. Dann wären wir auch schon kurz vor Schluss beim Thema Sonstiges. Gibt es irgendwas, was ihr noch erzählen wolltet, berichten wolltet, was bisher unter die Punkte nicht gepasst hat? Dem scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir so ganz langsam zum Ende. Ich erzähle euch nochmal, dass die nächste Sitzung des Landesvorstands Bayern stattfinden wird am 18. Juni 2020. Wie immer um 20.30 Uhr im Mumble NRW. Ich danke euch nochmal ganz herzlich für eure, im Vergleich zu den letzten Sitzungen, sehr rege Teilnahme an der Vorstandssitzung. Hat mich durchaus wieder etwas optimistisch gestimmt. Es war tatsächlich etwas frustrierend, im Prinzip nur die Aufzeichnung zu erzählen, was man tut. Und hinterher zu sagen, ein Thema brauchen wir nicht zu diskutieren, weil wir diskutieren eh schon viel miteinander hier im Vorstand. War wieder ein schönes Erlebnis, was mich vor allem auch so ein bisschen in Richtung der Zukunft, eben auch zu der Fragestellung, die wir heute hatten. Wie können wir trotz bzw. nach Corona wieder durchstarten, durchaus positiv gestimmt hat. Wir haben es jetzt 21.41 Uhr und dann würde ich hiermit die Vorstandssitzung für heute beenden. Bitte auch die Aufzeichnung zu beenden.